Ich mache heute weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe, oder vor 2 Wochen. Darum möchte ich jetzt auf den Schluss von der letzten Predigt noch ein ganz klein wenig eingehen und dann zu dem Text, den der David dann vorgelesen hat, weitergehen. Ich möchte jetzt nur noch mal ganz, ganz kurz Bezug nehmen auf den Anfang meiner Predigt. Und zwar habe ich diese Predigt überschrieben: Mutig im reinen Glauben voran. Und was mir da einfach auch wichtig war, gerade jetzt dann einfach dieser erste Vers, wo es dann eben heißt: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Und der wird sehr oft auch dafür verwendet, eben das als Begründung für die Verlierbarkeit des Heils. Und ich habe dann einfach versucht, anhand von ein paar, ich sage jetzt mal, ja, Fragen aufzuzeigen, warum ich, also es eher aus meiner Überzeugung nicht möglich also ist, dass jemand sein Heil verlieren kann. Eine Frage war, ich lese die einfach nur mal vor und dann gehe ich einfach weiter. Ich will jetzt noch nicht das noch groß kommentieren. Die erste Frage war die: Kann ich als Wiedergeborene meine Geburt rückgängig machen? Die zweite Frage war: Kann ich meine Gotteskindschaft auflösen? Die dritte Frage war, ich habe das dann zwischendrin immer auch mit Bibelversen und so weiter auch begründet. Die dritte Frage war: Kann ich mich selbst aus der Hand Gottes reißen, oder kann ich das Siegel, mit dem der Heilige Geist mich selbst, also mich versiegelt hat, selbst brechen? Und dann der nächste war: Kann ich auch den Heiligen Geist rausreißen, welcher ein Unterpfand des bevorstehenden Erbes ist? Oder kann ich das Leben aus Gott an Gott wieder zurückgeben? Und die letzte Frage war: Kann ich eine Veränderung der geistlichen DNA rückgängig machen? Und ich bin der Überzeugung, dass das nicht so ist. Aber wie gesagt, da wollte ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern einfach nur ganz zum Schluss auf den Römer Bezug nehmen, wo es heißt: Ja, kann mich jemand von der Liebe Christi scheiden? Was oft auch ein Argument für die, entweder für die Verlierbarkeit des Heils ist oder andere, also jemand sagt: Nein, das kann nicht sein, der Gegnern, wobei es jetzt nicht um die Verlierbarkeit geht bei dieser Stelle, sondern um die Liebe Gottes, nicht um die Verlierbarkeit. Und aus der Liebe Gottes kann uns keiner reißen. Und dann, da möchte ich jetzt dann einfach ansetzen und weitermachen, weil ich da letzte Woche nicht so ganz drauf, genauer drauf eingegangen bin. Und zwar heißt es ja dann: Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die, genau, und dann geht es weiter, verbieten und so weiter. Indem sie betrügerische Geister lehren und Dämonen auf Dämonen achten. Es gibt Menschen, gab damals einfach Menschen, und ich denke, auf die hat Paulus auch Bezug genommen, dass es einfach Menschen gab, die an Jesus geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind und dann aber diesen Glauben an Christus auf die Seite gesetzt haben und einfach irgendwelchen Rednern, sagen wir, wie es hier heißt, auch Lügenrednern, auf Deutsch gesagt, auf den Leim gegangen sind. Und da heißt es dann: Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achteten. Und dann eben, wer brachte diese Lügenreden? Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das heißt, da kommen Menschen, die einfach mit sehr wohlklingenden Worten, mit sehr plausiblen Erklärungen, die schlüssig klingen, wo du sagst: Ja, stimmt, irgendwie ist es doch logisch, was der da sagt. Und dann auch noch logisch formuliert, sodass du eigentlich sagst: Ja, irgendwie ist das plausibel, das ist klasse. Genau. Und dann einfach den Glauben an Christus auf die Seite setzen und diesen falschen, wenn man so sagen will, auch Propheten auf den Leim gehen und diesen hinterherrennen. Und was haben diese Lügenredner im Sinn? Sie möchten uns verführen. Sie möchten ja einfach uns davon abbringen, von dem, was Gott von uns möchte. Und ich möchte einfach auch sagen, mit was für einer Motivation kommen die überhaupt? Sie kommen mit der Motivation, uns einmal zu blenden. Sie kommen mit der Motivation, uns zu betrügen. Sie kommen mit der Motivation, uns hinters Licht zu führen, zu hintergehen und zu täuschen. Und oft ist es so schön verpackt, dass wir gar nicht so richtig begreifen, was diese Menschen eigentlich wirklich vorhaben. Und Jesus hat damals diese Art von, sagen wir, Menschen so bezeichnet als Mietlinge. Menschen, die kommen, die geben etwas vor und man durchschaut gar nicht, was die für eine schlechte Motivation haben. Ja? Das heißt, sie, wie es jetzt hier heißt, betrügerische Geister. Ja? Genau das tun sie. Sie betrügen uns. Aber wenn ich dem entgegenstelle, was macht der Geist Gottes? Der Geist Gottes, er ermutigt uns. Der Geist Gottes lenkt unsere Gedanken, lenkt unseren Blick aufs Wort Gottes, auf das, was aus seinem Mund kommt, aus dem Munde Gottes. Der Geist Gottes will uns in alle Wahrheit führen. Das heißt, er möchte uns einfach auch dieses Wort, was wir hier haben, aufschließen, uns einfach auch klar machen, genau das möchte ich von deinem Leben. Und er lenkt unseren Sinn auf den lebendigen Gott. Das macht der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und der andere Geist macht genau das Gegenteil. Dann Lehren von Dämonen. Da sagte ich noch, ja, Botschaft aus dem Jenseits. Ja, es gibt immer wieder, gerade in der Esoterik, erlebst du das immer wieder, da kommen, ja, und ich höre die Bäume zu mir reden und keine Ahnung, was die da alles erzählen. Ja, aber wo kommt diese Botschaft her? Am Ende kommt die, wie es hier Paulus sagt, von Dämonen. Und sie achten nur drauf und merken gar nicht, dass die Quelle dieser Botschaft einfach genau dem entgegensteht, was Gott eigentlich will. Und wie gesagt, diese Botschaft, die kann auch sehr unterschiedlich sein. Aber eins, was wir wissen müssen, der Ursprung dieser Botschaft ist immer der Teufel. Und dann die Lehre von Gott oder die Lehre vom Wort Gottes, wo kommt es her? Wenn die andere Botschaft vom Teufel kommt, dann kommt die Lehre durch das Wort Gottes, die kommt natürlich von Gott. Der Ursprung ist Gott. Und Gott, er hat mit unserem Leben nur das Beste im Sinn. Er möchte mit unserem Leben das Allerbeste. Und er möchte uns einfach helfen, uns unterstützen, uns begleiten, uns einfach auch tragen. Und egal, also jeder von uns, der auch immer wieder mit dem Auto oder mit irgendeinem Fahrzeug, sei es jetzt Motorrad oder Auto oder keine Ahnung, was unterwegs ist, wie oft, und da kann bestimmt jeder von uns in irgendeiner Weise bezeugen, wie oft haben wir schon die Bewahrung Gottes erlebt. Ich weiß noch, als junger Christ damals, das war noch während der Bibelschulzeit, da hatte ich dann, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, ein Auto gemietet gehabt. Ja, und war damals auch schon ein sehr flotter Fahrer, sage ich mal. Und bin dann so mit 160 über die Autobahn geflitzt. Und dann so 50 Meter vor mir zieht ohne Ankündigung ein LKW raus. Ich dachte, oh wei, jetzt ist vorbei. Ich bin auf die Bremsen gegangen und konnte wirklich gerade noch so weit runterbremsen, dass nichts passiert ist. Oder ich fahre auf der Autobahn und plötzlich tut es neben mir einen Knall und Ding, was war das? Und das sehe ich, also so erst dann, als ich realisierte, was passiert ist, ich bin auf der linken Spur gefahren, fährt zwischen meiner Spur und der Leitplanke mit keine Ahnung, was für eine Geschwindigkeit und Motorrad an mir vorbei. Wisst ihr, es gibt so viele Situationen, wo einfach Gott seine Hand über uns hält. wo er uns bewahrt und wo wir einfach auch sehen, er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und wenn wir schauen, was der Teufel vorhat, der will uns im Grunde mal nur Schlechtes, er will uns quälen, er will uns Angst machen, er zerstört einfach. Und wenn Gott ihn lassen würde, dann würde es uns hier wirklich richtig, richtig schlecht und übel gehen. Dann heißt es hier Lügenreden, Heuchelei der Lügenreden. Diese Menschen, die täuschen Dinge vor. Sie lächeln uns ins Gesicht. Du denkst, Mensch, ist das ein freundlicher Mensch? Und du ahnst gar nicht, dass der im Schilde führt, dir eigentlich eine zwischen die Rippen zu stechen. Sie geben vor, dein Freund zu sein und in Wirklichkeit sind sie deine Feinde. Sie belügen dich nach Strich und Faden. Und das ist aber so schön verpackt, dass du gar nicht merkst, dass es eine Lüge ist. Und genau das Gegenteil macht Gott. Gott ist echt. Und wenn Gott was sagt, dann weiß ich, es ist echt. Es ist genau so, wie er sagt. Da ist kein Funken Lüge da, sondern im Gegenteil, es ist die pure Wahrheit, weil er auch die Wahrheit ist, wie es in der Bibel heißt. Und dann heißt es eben auch, sie sind in ihrem Gewissen gebrandmarkt. In der Tierwelt kennen wir das mit dem Brandzeichen. Wenn jetzt jemand seinen Besitz ausdrücken will, seine Kuhherde hat, dann kriegen die Kühe einfach ein Brandmark, also ein Brandzeichen drauf. Und da weiß jeder, es ist zwar sehr schmerzhaft für das Vieh, für das Tier, aber jeder weiß, das gehört dem Bauern oder das gehört dem Farmer und keine Ahnung was. Wenn das verloren geht, dann weiß man anhand von dem Brandzeichen, es gehört dem. Und genauso sind diese Menschen in ihrem Gewissen gebrandmarkt. Das heißt, die sind dieses Lügenreden, diese Unwahrheit, dieser teuflische Charakter, sage ich jetzt mal, ist denen, sage ich jetzt mal, so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann. Das gehört zu ihrer Persönlichkeit dazu. Genauso wie dieses Brandzeichen, so wie ein Ohr bei uns einfach zu unserem Körper dazu gehört, wie ein Auge dazu gehört. All das, es gehört zu uns als Menschen, und genauso wie zu einem Tier. Und genauso sind dieses Lügenreden, dieser verdorbene Charakter, das bildet eine Einheit. Was sollen wir tun? Wir sollen unser Gewissen mit dem Wort Gottes schärfen. Wie funktioniert das? Das funktioniert nicht, wenn ich dieses Buch hernehme, ins Regal lege und dort liegen lasse und verstauben lasse. Wenn ich mein Gewissen schärfen will, dann muss ich in dieses Wort hineinschauen. Dann muss ich einfach auch aus diesem Wort die Dinge lernen, die Gott mir sagen will. Und mir hilft es in letzter Zeit immer wieder, gebe ich ehrlich zu, wenn ich mal stille Zeit mache, dann mache ich mir sehr oft auch schon Gedanken über den Bibeltext, mit dem ich mich als nächstes beschäftigen muss, wenn ich predige. Und es ist so wertvoll. Das ist so ermutigend, einfach zu sehen, wie Gott dann auch durch sein Wort regelrecht redet. Und dann habe ich einen Stift nebendran. Ja, das sind so die Notizen, die ich dann einfach nebenbei mache und mir aufschreibe, was mir so an Gedanken kommt. Und manches Mal sitze ich dann da und denke, oh, heute ist ja fast eine Dreiviertelstunde rum. Und und eigentlich könnte ich noch weitermachen. Ja, genau das, und das ist das, was sich dann auch in unserem Herzen festsetzt. Und das brandmarkt, wenn man so sagen will, dann mein Gewissen. Und was ist es schöner, wenn unser Gewissen mit, sagen wir, dem Wort Gottes gebrandmarkt ist, weil es unser Leben bestimmt. Dann das Hören von Predigten. Kann sein, dass das einfach auch in unser Herz hineindringt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, seit ich mich Monika kenne, höre ich viel, viel, viel mehr Predigten, als ich jemals vorher so gehört habe. Und das ist richtig gut. Du kriegst da Impulse, die du vorher gar nicht hattest. Du denkst über Dinge nach, denkst, oh wow, stimmt, der hat recht. Ja? Und ja, das rundet dann auch das Ganze wieder ab. Du liest selber in der Bibel und dann hörst du aber auch eine Predigt, die in die gleiche Richtung geht und du denkst dir, wow, ist das gut. Oder dann einfach auch das richtige Studieren. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich daheim hinsetzt und da sich Tage oder Wochen eingräbt und dann da, was weiß ich, hinterher dann irgendwie eine Auslegung, so ein Wälzer ausgearbeitet hat über die Auslegung von, keine Ahnung, Korinther, Epheser, Kolosser oder was auch immer. Also der Typ bin ich nicht. Aber wenn ich mich intensiv mit der Bibel befasse und dann einfach merke, Mensch, da habe ich jetzt eine Frage, dann kann ich ein Buch hernehmen, dann lese ich, dann gehe ich ins Internet, sag, wenn ich es jetzt nicht gleich finde, tippe es ein und dann kommen da auch Anregungen, Bibelverse, Predigten, die mir dann helfen können, das noch viel, viel besser zu verstehen. Oder der Austausch, dass man, wie zum Beispiel in einem Hauskreis, meinen Bibeltext sich vornimmt, austauscht, unterschiedliche Gedanken aufnimmt und da auch das ein oder andere an Dingen erfährt, die man vielleicht sonst nicht so, auf die man so vielleicht gar nicht alleine kommen würde. Und so kann ich auch noch viel, viel besser Lüge von Wahrheit unterscheiden. Ich habe es heute früh schon gesagt gehabt, als wir miteinander geredet haben, dass ich mir immer wieder so einen Kanal angeschaut habe und der ist hochgradig esoterisch, der Typ. Aber, manches war wirklich hochinteressant, was er gesagt hat, aber wenn du die Bibel nicht kennst, dann gehst du diesen Menschen auch an der einen oder anderen Stelle einfach auf den Leim. Und dann denkst du, das hört sich doch richtig gut an. So sich selbst lieben und Kraft des positiven Denkens und keine Ahnung, was es da alles für einen Mist gibt. Ja, aber wie kann ich dem entgegenwirken? Wenn ich dieses Wort Gottes, wenn ich das kenne, wenn ich es in verinnerlicht habe. Was haben diese Typen da, diese Lügenredner erzählt? Ja, ich darf nicht heiraten. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann erleben wir genau das. Ja, sie wollen freie Liebe, war ja in den 80ern, 68ern kam ja das so langsam hoch. Mittlerweile, ja gut, ach, wilde Ehe ist ja völlig auch, also selbstverständlich. Was für eine Welt lebst du, dass du dich noch enthältst, bis du heiratest? Also bist du nicht ganz dicht? Ja, das macht doch jeder heute. Ja? Das sind Aussagen, die du immer und immer wieder hörst. Und ich bin so froh, dass Monika und ich da eine gleiche Linie hatten. Für uns war das selbstverständlich, dass bevor wir heiraten, dass da nichts vorher geht. Das war auch der Fall. Wir haben das gut durchgehalten. Ich denke auch mit Gottes Kraft zum Teil. Homosexualität. Ach, das ist doch an der Tagesordnung. Ach, was will ich mit einer Frau rumärgern? Ist doch viel einfacher mit einem Mann oder eine Frau mit einer Frau. Ach, dieses ganze Zinnober da, Unterschiede Frau und Mann. Ach, ist doch viel einfacher. Und das wird alles so toll, so positiv in unserer Gesellschaft heute dargestellt. Und die küssen sich in der Öffentlichkeit. Also mir schaut das manches Mal, wenn ich das sehe, das ist echt gruselig. Ja? Aber genau das beschreibt Paulus hier. Ja, nicht mehr heiraten. Ja, für was? Heiraten ist ein Luxus. Und die Scheidung, weißt du, wie teuer das kommt? Ist ja furchtbar. Ja? Und dann sie gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Aber ich finde es dann so schön, von Speisen, die Gott geschaffen hat. Ja, du darfst dann plötzlich ja, kein Fleisch mehr essen. Ja, dann sollst du Würmer essen. Ja, Würmer, die auch noch giftig sind, die irgend so ein toxisches Zeug haben, was dich krank macht, was dich am Ende sogar umbringen kann. Ja, das sollst du essen, darfst keine Wurst mehr essen. Oder nur vegane Wurst. Darfst du keinen, also um Himmels Willen bloß keine normale Wurst essen, ist ja furchtbar. Ja, du quälst ja irgendein Tier. Das muss ja sterben, weil du jetzt eine Wurst isst. Ja. Aber wie viel Mist, wie viel Dreck, wie viel, ich sag jetzt mal, Gift in dieser veganen Wurst drin ist, damit die wirklich schmeckt wie eine Wurst. Das nehmen die Leute gar nicht, das kapieren die gar nicht. Ja. Und merkt ihr, wie aktuell Paulus hier ist? Merkt ihr, wie er in unsere Zeit hineinredet? Ja, ja, auch so ein Slogan, ja, die Tiere, also Rinder, Schweine verpesten die Umwelt durch das Methan, was sie ausstoßen und keine Ahnung was. Ja, diese Erde ist jetzt 6000 Jahre alt. Wer weiß, wie viele Rinder, Schweine, Dinosaurier über diese Erde gegangen sind. Die haben alle, wenn man so sagen will, gepurzt. Ja? Und leben wir heute immer noch? Ja, wir leben heute immer noch. Und uns geht's gut. Und die Umwelt ist deswegen nicht kaputt gegangen. Ja, und dann einfach das Großartige. Gott hat all diese Pflanzen, diese Tiere geschaffen. Und warum? Damit wir sie genießen können. Damit wir sie genießen können. Und da heißt es, jedes Geschöpf ist gut und nicht verwerflich. Sagt er hier, es ist nicht genial. Jedes Geschöpf ist gut. Gott hat es als gut geschaffen. Und wenn man dann in die, zum Beispiel auch den Prediger anschauen, das wollte ich jetzt noch kurz anführen, bevor ich dann noch ein ganz klein wenig sage, das habe ich letztes Mal nicht gesagt. Geht hin, isst dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil am Leben und deine Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Das ist nicht großartig. Das war Prediger 9, 7 bis 9. Es ist nicht großartig. Gott sagt hier, geh hin und iss mit Freuden und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Er will, dass wir das, was er hier geschaffen hat, er will, dass wir das genießen, dass wir Freude dran haben an dem Geschaffenen und nicht, dass wir sagen, ja, oh nee, das darf ich nicht. Ja, ich muss eine vegane Wurst essen. Ja, ich will ja aufpassen auf die Umwelt. Nein, Gott will, dass wir das, was er geschaffen hat, auch genießen. Und er sagt in seinem Wort am 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Gott hat alles sehr gut geschaffen. Und wer bin ich, dass ich hergehe und plötzlich sage, nein, das ist Mist. Es ist schlecht, was du da gemacht hast. Nein, Gott, er macht alles sehr gut. Und dann heißt es, denn es wird geheiligt durch, und was? Gottes Wort und durch Gebet. Und letztens habe ich mit Monika darüber geredet und das haben wir gedacht, ja, was heißt das jetzt? Ich habe mich wirklich auch, als ich mich auf die Predigt letzte Woche, also vor zwei Wochen vorbereitet habe, da dachte ich mir, was heißt das jetzt? Ja, wird gesegnet, also geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Ja klar, wir beten vorm Essen. Okay, aber wie wird es geheiligt durch Gottes Wort? Und dann kam mir in den Sinn, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 7, also 6. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe geschaffen und ohne dasselbe wurde nichts geschaffen, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht schien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann geht es weiter in Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es noch im Psalm 33, Vers 9, denn er sprach, und es geschah. Und er gebot und es stand da. Ist das nicht gewaltig? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und was habe ich jetzt gerade vorhin gelesen? Und Gott sah, dass alles gut war, gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, er hat diese Erde geschaffen. Wie hat er die geschaffen? Durch sein Wort. Und das heißt, allein durch dies, dass Gott durch sein Wort all das geschaffen hat, ist dieses Geschaffene, so lege ich das jetzt einfach aus, oder die Erkenntnis kam mir jetzt halt, ist dieses Geschaffene von Gott geheiligt. Er hat all das durch sein Wort geschaffen. Und ich darf das in Dankbarkeit aus seiner Hand annehmen. Und dann heißt es aber auch noch, und wird also geheiligt durch sein Wort und durch Gebet. Und Jesus hat uns da auch ein Vorbild gegeben, indem er gebetet hat, bevor er die Speisung der 5000, die 5000 gespeist hat und bevor er die 4000 gespeist hat und bevor er das Abendmahl eingesetzt hat, hat er gebetet, hat Gott dafür gedankt. Ist das nicht gewaltig? Dieser großartige Schöpfer, der durch sein Wort diese all das Geschaffene ins Leben gerufen hat, geschaffen hat, er hat es allein dadurch schon geheiligt. Und wir müssen im Grunde genommen nur noch sagen, im Grunde genommen das, was er uns gegeben hat, in seinem Namen segnen. Und da heißt es im Vers 6, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Ja, Timotheus, er sollte das, was er von Paulus hier, was ich jetzt im Vorfeld gesagt habe, sollte er den Brüdern weitergeben. Er sollte das weitergeben, sagen. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, Timotheus war schon auch ein mutiger Mensch. Obwohl er ein sehr junger Mann war, das kommt dann ab Vers 12, da gehe ich aber jetzt heute nicht mehr drauf ein, das ist dann die nächste Predigt. Ich denke, er war mutig insofern, dass er einfach auch Dinge, die vielleicht für den einen oder anderen unangenehm und unbequem war, angesprochen hat. Denn, warum meine ich das? Wenn ich jetzt heute dieses Wort Gottes ganz klar, deutlich verkündige, so wie es hier steht, und Menschen anspreche, Menschen einfach dadurch, ja, sage ich jetzt einmal, ihnen klar wird, dass sie einfach auf dem falschen Weg sind. Selbst wir als wiedergeborene Christen können auf dem falschen Weg sein. Und wenn die dann einfach merken, meine Güte, ich muss mein Leben ändern und ihr Leben ändern, was passiert dann? In dem Moment dringe ich durch meine Verkündigung in den Herrschaftsbereich des Teufels ein und bringe einen Menschen dazu, dass er dem Wort Gottes folgt, dass er das Wort Gottes in seinem Leben anwendet und umsetzt. Und das will der Teufel natürlich nicht. Und der ficht es auch an. Und es gibt Predigten, da merke auch ich, da geht es mir einfach schlecht. Da bin ich nervös, da will ich am liebsten davonlaufen. Das passiert mir auch ab und zu. Weil ich einfach merke, okay, wenn ich jetzt heute ein Thema anspreche, wo ich genau weiß, dass das dem einen oder anderen nicht gefällt, ja, aber ich habe trotzdem von Gott her die Aufgabe, das zu tun. Auch dann Dinge, die dem anderen jetzt unbequem sind, anzusprechen. Und das erfordert auch Disziplin. Und die Disziplin, die hatte auch der Timotheus. Dinge an die Brüder dort weiterzugeben, die wichtig waren, damit sie ihr geistliches Leben auch führen konnten. Mutig im reinen Glauben voran. Timotheus war ein sehr, sehr mutiger Mensch. Jeder, der verkündigen tut, egal wer, ob das jetzt ich bin, ob das jetzt irgendein anderer ist, sollte auch darauf achten, dass er genau das tut. Dinge verkündigen, auch wenn sie unbequem sind. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere dann hinterher mit Kritik kommt und sagt, ja, das kann ich jetzt nicht so sehen, das gefällt mir nicht oder was auch immer. Und genau das bezeichnet hier Paulus. Der wird ein guter Diener sein. Und Timotheus war ein guter Diener, weil genau das auch umgesetzt hat. Und dann eben, der sich nährt durch das durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Was heißt es? Ich habe mal überlegt, was heißt es? Nährt. Na, nährt kommt von Nahrung. Ich nehme Nahrung zu mir und dann kommt man eigentlich schon ein Stück weiter. Das Wort Gottes ist für mich eine Nahrung. Ich nähre mich. Ich kriege Stärkung. Ich wende das auf mein eigenes Leben an. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich das, was ich hier verkündige, auch ganz anders weitergeben. Wenn mir das, was ich selber, sage ich jetzt einmal, gelernt habe, jetzt aus dem Studium der Bibel, aus einer Vorbereitung, einer Predigt, wenn ich das selber gelernt habe und angewendet habe, dann kann ich das doch ganz anders weitergeben, ganz anders verkündigen, auch mit einer ganz anderen Überzeugung und, ja, und vielleicht auch Brisanz. Und Timotheus, sagt Paulus, ist dieser guten Lehre gefolgt. Er war ein guter Diener. Er hat sich genährt durchs Evangelium. Er hat das Wort Gottes, sage ich jetzt mal, in sich aufgenommen. Er hat es verarbeitet und hat es dann weitergegeben. Und es ist genauso, wenn wir jetzt heute, wenn ich jetzt irgendwo einen Braten da stehen habe. Das heißt, ich esse den. Der verbindet sich mit meinem Körper und gibt mir dann die Energie, die ich brauche, um, sage ich jetzt, mein Leben zu gestalten, um das zu tun, was zu tun ist. Genauso ist es das Wort Gottes mit uns. Wir nehmen das Wort Gottes auf und das Wort Gottes gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um in unserem Alltag zu bestehen. Vers 6c, ja, da heißt es, Diener Christo sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der Timotheus gefolgt ist. Timotheus hat sich entschieden, dieser guten Lehre zu folgen. Welcher Lehre? Eben der Wahrhaftigkeit, also Wahrheit zu verkündigen, nicht die Lüge, aufs Wort Gottes gegründet, ja, auf Gott ausgerichtet, Christus zentriert und wie ich schon gesagt habe, aufs Wort Gottes gegründet, diese Wahrheit weiterzugeben. Und dann sagt er, die unheiligen, altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Unheilig. Was ist unheilig? Das Gegenteil von heilig. Ja? Was heißt heilig? Heilig ist für Gott abgesondert, sündlos, wahrhaftig, mit reinen Lippen formulierte Worte Gottes. Und unheilig ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja, dass ich im Grunde genommen all das tue, was Gott nicht will. Dass ich unlauter bin, verlogen und dann einfach erfundene Erzählungen weitergebe. Ja, einfach irgendwo, mir erzählt jemand was und dann mache ich noch eine riesen Blase drumherum und man erkennt die Wahrheit gar nicht mehr. Aber es hört sich so toll an. Und da sagt er eben, auf diese sogenannte altweiberhafte Fabeln sollen wir uns nicht einlassen. Dieses drumherum, so eine Blase um irgendwas bauen und es sich einfach total schick und toll anhört, da sollen wir nicht drauf achten, sondern eben auf das Wort Gottes, auf das, was Gott uns in seinem Wort eben sagt. Wir sollen das auch nicht an uns heranlassen, sagt er hier. Wir sollen das nicht verinnerlichen, sondern zurückweisen, dort, wo wir merken, Mensch, der erzählt da irgendein nebulöses Zeug, was nicht mit der Bibel zusammenhängt, was mit der Bibel gar nicht vereinbar ist. Aber ich komme immer wieder auf den Punkt zurück. Wie will ich das zurückweisen? Wie will ich erkennen, dass mir da irgendeiner einen Blödsinn erzählt? Wie will ich erkennen, dass der einfach in Funken Wahrheit eine Riesenblase drumherum macht, die sich total toll anhört? Wie will ich das erkennen, wenn ich dieses Wort Gottes nicht kenne? Wenn die Bibel einfach nur ab und zu mal einmal die Woche vielleicht für 5 Minuten gelesen wird. Oder wenn ich einfach früh am Morgen mein Losungsbüchel aufschlage und dann lese ich doch mal einen Vers und das war's dann. Ja, wie will ich da unterscheiden können, ob mir irgendjemand dann irgendeine Dummheit erzählt oder nicht? Es funktioniert nicht. Und heute früh, als wir da so ein klein wenig drüber geredet haben, kamen wir auf den Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 8, und den möchte ich kurz vorlesen in dem Zusammenhang. Der drückt es, glaube ich, auch noch ein ganz klein wenig deutlicher aus. Seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und Lehrenbetrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Ich lese es noch einmal. Seht zu, dass euch niemand einfange. Rennt mit dem Salto, mit dem Lasso durch die Gegend und... So, jetzt habe ich ihn. Wunderbar. Ja? Nee, dass euch niemand einfange durch die Philosophie, durch tolle Worte, schön formuliert, richtig salbungsvoll, leeren Betrug, den du aber nicht richtig checkst, weil es einfach zu naiv bist, zu vermuten, dass der was Böses im Sinn hat, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie will ich wissen, was Christusgemäß ist, wenn ich dieses Wort nicht kenne? Dann in Vers 8 steht, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ich möchte es immer so bezeichnen, Aktionismus nutzt nichts. Aktion ohne Gottesfurcht, Gottseligkeit kann man auch als Gottesfurcht überschreiben oder übersetzen. Oder es gibt noch ein zweites, also Gottesfurcht und Gottesverehrung. Ja? Gottesfurcht und Gottesverehrung. Aktionismus ohne Gottesfurcht bringt nicht viel. Es bringt schon was. Sagt er nicht, es bringt nichts. Er sagt hier, nützt nicht viel. Oder zu wenigem Nützen, sagt er, heißt es hier. Es ist ganz einfach, wenn ich auf meine eigene Kraft baue, man kann schon einiges schaffen, keine Frage. Gott hat uns unseren Körper gegeben, hat uns Energie gegeben, hat unseren Verstand gegeben. Man kann schon einiges aus eigener Kraft durchziehen, ohne Frage. Aber nutzt es viel? Was den Ewigkeitswert angeht, nützt es wirklich nicht viel. Und was passiert aber, wenn ich einfach denke, ja, ich ziehe es jetzt durch? Dann kommt es eben so, dass ich mir dann am Ende auf die eigene Schulter klopfe, sage, ja, oh Martin, das hast du echt gut gemacht. Ist ja großartig. Du bist ein toller Typ. Ja? So. Was passiert aber, wenn ich das tue? Wer bekommt dann die Ehre? Ich bekomme die Ehre. Andere loben mich. Hast du toll gemacht. Ja, und weil ich das ja alleine geschafft habe, ich habe Gott nicht gebraucht. Ja, dann stecke ich mir die Ehre natürlich selber ein. So, ja, du bist ein toller Hecht. Hast du richtig klasse gemacht. Und dann kommt der Nächste und der Übernächste und dann kommt wieder irgendjemand und dann, ja, und dann irgendwann, dann fängst du an zu schweben und denkst, ja, Mann, bin ich ein toller Mensch. Ja. Aber wisst ihr, was dann passiert? Jeder, der sich so verhält, der stiehlt Gott die Ehre. Und was sagt die Bibel, wir sollen nicht stehlen? Ganz klar, ganz klar. Jeder, der sich selbst die Ehre gibt für das, was Gott eigentlich einem getan hat, der stiehlt Gott die Ehre. Und genau das soll man nicht tun. Wenn ich mich aber abhängig mache von Gott, wenn ich mir bewusst bin, dass ich viele Dinge nicht kann, wenn ich jetzt vor so einer Predigt sitze und dann einfach mich hinsetze und einfach beten, Herr Jesus, ich weiß, wenn du nicht das tust und mir die Energie gibst, die Kraft gibst, die Worte gibst, dann wird es nichts, dann wird nichts draus. Wenn ich einfach weiß, dieser souveräne, große, allmächtige Gott, der ist es, der mir helfen kann. Was passiert dann? Dann gebe ich ihm die Ehre. Und dann bin ich auch bereit, hinterher zu ihm zu gehen und zu sagen, Herr, danke dir. Danke, dass du mir geholfen hast. Danke, dass du in der Situation bei mir warst. Und das bewahrt uns dann auch vor Hochmut und Stolz. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Gott will, dass wir vor ihn hintreten. Gott will, dass wir uns vor ihm beugen und dass wir ihm am Ende dann auch die Ehre geben für das, was er getan hat. David sagt an einer anderen Stelle, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf einem Weg der Mühsal bei mir, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Pfade oder ewigen Weg. Die Frage ist, was ist deine Motivation? Beugst du deine Knie vor dem lebendigen Gott? Was ist deine Motivation, mit der du überhaupt unterwegs bist? Gottseligkeit, Genügsamkeit. Man könnte das auch als Genügsamkeit übersetzen. Ja, gib Zufriedenheit. Gebe ich mir zufrieden mit dem, was ich habe? Oder schiele ich ständig nach Reichtum? Schiele ich ständig danach, Dinge zu tun? Gottesfurcht ist ein großer Gewinn, heißt es zum Beispiel im 1. Timotheus 6,6. Die Gottseligkeit und Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Also wenn jemand Gottesfurcht hat, dann ist er auch Gott gefällig. Ich sammle mir in dem Fall dann auch Schätze im Himmel. Ich werde nicht hochmütig und ich kann aber auch dann mit dem Segen Gottes rechnen. Und wenn ich jetzt dann auf Vers 9 heißt es dann, und das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Steht im Kapitel 1, 15 schon mal. Welches Wort ist da gemeint, das Wort Gottes? Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr tiefer darauf eingehen. Paulus sagt dann, also im Judasbrief steht dann noch, Geliebte, da ich allen Fleiß angewandt, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Paulus, er möchte, dass wir einfach diesem lebendigen Gott für den Glauben, dass wir dafür kämpfen, dass wir für ihn unser Leben einsetzen. In Vers 10b heißt es, weil wir auf einen lebendigen Gott gehofft haben. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, weil wir auf einen lebendigen Gott gehofft haben. Das heißt, wir folgen keinem toten Gott. In der Offenbarung 1, 17 und 18 steht es dann, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen, das wird Jesus in seinem Herrlichkeitsleib dargestellt, weiße Kleider und so weiter. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus, er ist lebendig. Er sagt, er war tot und ist lebendig. Wir glauben und wir hoffen an, wir glauben an den lebendigen Gott und hoffen auf diesen lebendigen Gott. Dann heißt es, er ist ein Retter aller Menschen und insbesondere der Gläubigen. Es gibt etliche, die meinen, ah ja, das ist ein Argument für Allversöhnung. Stimmt nicht. Denn man könnte das auch, es gibt eine Erklärung unten, könnte auch Erhalter heißen. Und da möchte ich einfach sagen, ja, Jesus, er ist derjenige, also Retter, ja, aller Menschen. Die Möglichkeit bestünde, dass er alle Menschen retten könnte auf dieser ganzen Erde, die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft über diese Erde gegangen sind. Gehen werden. Er könnte, wenn die Menschen einwilligen würden. Aber die Menschen haben einen freien Willen und können selber entscheiden, was sie tun. Nein, ich würde das so auslegen, eben wie ich schon gesagt habe, dass eben die Möglichkeit bestünde. Und im 1. Timotheus 2, Vers 4 bis 6, da wird es dann noch einmal so, ich denke, auch unterstützt damit, da heißt es, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle als das Zeugnis zur rechten Zeit. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Will. Das heißt nicht, dass es alle werden. Und genau das ist auch da gemeint. Jeder hat einen freien Willen, sich diesem Rettergott unterzuordnen. Und wenn man dieses Retter auch übersetzt mit Erhalter oder Beschützer, dann bekommt es ein ganz, dann bekommt auch dieser Vers einen noch besseren Sinn, wenn es dann heißt, dass alle, also Retter aller Menschen und besonders der Gläubigen. Was heißt das? Rettet er alle oder besonders die Gläubigen? Es ist wegen Widerspruch. Wenn ich aber weiß, dass Gott ein Erhalter, ein Beschützer ist, dann bekommt es einen Sinn. Denn Gott schützt alle Menschen. Alle. Ob gläubig, ungläubig, Atheist, Satanist, alle. Wenn Gott uns nicht schützen würde, alle Menschen nicht schützen würde, dann könnten wir es hier nicht aushalten. Weil dann würden wir von Dämonen gequält, dass kein Mensch da überhaupt die Lust hätte, überhaupt noch weiterzuleben. Das heißt, Gott schützt alle, aber insbesondere die Gläubigen, wie er hier sagt. Und ich möchte jetzt einfach noch eine Stelle aus Offenbarung 9, Vers 5 und 6 lesen. Da heißt es, und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie, also die Menschheit, nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions. Ich habe noch nie, weiß jetzt nicht, wie das ist, aber es muss anscheinend fürchterlich sein, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod wird vor ihnen fliehen. Jetzt stellt euch vor, als Mensch hast du solche irrsinnige Qualen, die geht so dreckig, so schlecht, dass du denkst, es ist alles nicht mehr lebenswert. So, und jetzt stichst du dir irgendein Messer hier ins Herz, du weißt ganz genau, jetzt muss ich sterben. So, und was passiert? Du hast noch mehr Schmerzen, weil die Schmerzen durch den Stich ja immer noch da sind, aber du kannst trotzdem nicht sterben. So, und wenn ihr euch das vorstellt, ja, wann passiert das? Das passiert, wenn Gott sich von dieser Erde zurückzieht und die Dämonen freien Lauf haben, Menschen zu quälen. Und dann könnt ihr euch jetzt vielleicht, könnt ihr jetzt auch verstehen, wieso ich sage, dass Gott alle Menschen im Moment schützt. Und wenn Gott seine Hand von dieser Erde wegziehen würde, dann würde das auf dieser Erde ausschauen. Das kann sich keiner von uns in seiner kühnsten Vorstellung vorstellen. Aber was ich einfach sagen will, dass wir als wiedergeborene Menschen unter einem besonderen Segen, unter einem besonderen Schutz stehen, und ganz auf eine besondere Weise Gott auch da erleben. Und dann sagt er, und das gebiete und lehre. Gebiete, einfach sagen, das will ich, dass die Leute das tun. Sagt Paulus hier ausdrücklich. Aber er sagt nicht, gebiete das einfach, so nach dem Motto, wie Schröder das damals gesagt hat, aus Basta, fertig, egal, gib keine Erklärung, sondern lehre. Begründe, erkläre, warum, wieso, weshalb. Und das meint Paulus hier. Wenn er schon die Zitate, die Paulus zitiert, dann sollte er auch einfach eine Erklärung dafür abgeben, wieso, weshalb, warum das für die Geschwister dort verpflichtend ist. Lasst uns einfach das, was Paulus hier in seinem Wort sagt, umsetzen und vor allem das auch, dass wir eben prüfen können und so weiter, indem wir dieses Wort ganz, ganz hoch in unserem Leben ansiedeln, dass wir darin lesen, dass wir darin studieren, damit wir nicht Verführte werden. Amen.